Deutschlandfunk Musikpanorama.
Er stammte aus dem Harz unweit des Brocken und hat mit seinen theoretischen Schriften in der Barockzeit für Furore gesorgt. Auf Andreas Werkmeister gehen nämlich die ersten Beschreibungen verschiedener wohltemperierter Stimmungen zurück. Ist denn jetzt die ganze westliche Welt durch diese Ideen Werkmeisters vielleicht auf einen Irrweg geraten? Diese Überlegung wird zumindest im Film Die Werkmeisterschen Harmonien aus dem Jahr 2000 geäußert. Dieser Film wiederum basiert auf einem Roman Melancholie des Widerstands des ungarischen Autors László Krasznahorkai. Jetzt ist an der Staatsoper unter den Linden in Berlin eine neue Oper just mit diesem Titel Melancholie des Widerstands uraufgeführt worden. Jörn-Florian Fuchs war bei der Premiere dabei. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ja, es gibt ja Stoffe, die liegen manchmal, warum auch immer, irgendwie in der Luft, wie man es so schön sagt. Und auch die neue Berliner Produktion greift auf einen dieser Stoffe zurück.
Ja, die Vorgeschichte vielleicht, wenn wir mal den Kontext nehmen, der Stoff liegt in der Luft, muss man sagen, dass Peter Ötvös in seiner letzten Oper, Ötvös ist ja unlängst verstorben, mit dem Titel Waluska diesen Stoff vertont hat. Johannes Kalitzke hat ein Orchesterwerk da draus gemacht und ein Schweizer Theaterkünstler Tom Lutz hat auch ein Werk dazu geschaffen. Interessant natürlich ist diese Frage jetzt für die Musikfachleute, was eben unsere traditionelle Harmonie, unser Begriff von Tonalität betrifft. Also ähnlich wie bei Thomas Mann ist das auch in dem Roman ausführlich behandelt, was eigentlich unser Tonsystem bedeutet, beziehungsweise wie man es verändern sollte. Ötvös hat interessanterweise dieses Thema in seiner Oper überhaupt nicht behandelt, aber die anderen eben ausführlich und so auch Marc-André Dalbavie, der am Ende und am Anfang dieses Stücks den Musikprofessor Georges Ester auftreten lässt, der an einem Flügel ist und der dort gleichsam live kompositorisch nachdenkt, was man aus diesem Flügel rausholen kann und ob das alles ist. Und dazu setzt dann jeweils auch das Orchester ein. Und das ist sehr schön, weil man hört zu Beginn und eben auch am Schluss dieser Oper das Einstimmen des Orchesters und das Suchen nach Klängen und zugleich eben Ähnliches auf dem Flügel erlebt man auch.
Wer ist denn jetzt dieser Marc-André Dalbavie? Er hat ja schon mehrere Opern geschrieben.
Der ist Jahrgang 61, hat am IRCAM in Paris unter anderem studiert, also viel mit Elektronik, mit Raummusik gearbeitet, ist in unseren Breiten nicht so einschlägig. Es gab vor einigen Jahren ein Musiktheaterwerk mal Charlotte Salomon, basierend auf der Geschichte der jüdischen Malerin. Das war bei den Salzburger Festspielen ein Erfolg, allerdings eher aufgrund der Inszenierung und eben der Wiederentdeckung dieser Künstlerin. Dalbavie selber spricht davon, dass er sehr frei komponiert und zugleich sehr aufwendig, also dass es bei ihm um Multipoly-Atonalität geht und dass seine Werke oft sehr lange brauchen in der Entstehung. Die Werke, die ich von ihm kenne, auch für Orchester, sind dann überwiegend doch ganz gut hörbar und da hört man die Komplexität nicht unbedingt raus. Er hat für Zürich eine Gesualdo-Oper geschrieben und für Paris ein ausuferndes Werk über 5 Stunden, nämlich den Seidenen Schuh von Claudel. Tja, und jetzt macht er etwas bei dieser Uraufführung, um es gleich vorwegzunehmen. Das ist eine Musik, die ich auf keinen Fall auf CD hören möchte. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern die Musik ist in engster Zusammenarbeit entstanden mit dem Regisseur David Marton. Und es ist eine Filmoper, ein Opernfilm, der wirklich dann auch die Filmmusik ins Zentrum rückt. Also die filmischen Elemente, die aus dem Orchester immer wieder kommen, die sich auch sehr wiederholen. Und es passt zu diesem Abend perfekt. Wäre aber jetzt nichts, denke ich, wenn man das in einem anderen Setting macht. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, Calixto Bieto so einen dystopischen Stoff nachinszeniert mit dieser Musik, würde diese Musik sofort, denke ich, an Qualität verlieren.
Nun heißt diese Berliner Produktion ja eben auch eine filmische Oper. Was haben wir uns denn da jetzt drunter vorzustellen? Läuft permanent ein Film und es wird gleichzeitig gesungen oder was läuft ab?
David Marton hat gemeinsam mit Bühnenbildner Amber van den Hoek und vor allen Dingen mit Chris Kondek, den wir als Video- und Filmkünstler ja kennen, auch in vielen Opern- und Theaterproduktionen, wirklich einen Live-Film gemacht. Wir sehen auf einer großen Leinwand die Handlung in minutiös gebauten naturalistischen Kulissen. Manchmal geht die Leinwand nach oben und dann sehen wir diese Figuren auch und da wird mit diesen Ebenen gespielt. Das ist jetzt nicht im Sinne der Volksbühne von Frank Castorf irgendwie, dass man jetzt wilde Einblicke bekommt, so hinter den Kulissen, sondern es ist alles eine Erzählebene und es passt im Grunde auch zu diesem Stoff. Ich finde den Stoff sehr schwierig, ich finde den Roman ausufernd, es ist irrsinnig wirr. Wir haben ja nicht nur diese Frage nach Tonalität mit diesem Professor, sondern wir haben eben Waluschka, einen Postboten, der in diese merkwürdige Dorfgemeinschaft hineingerät, wo langsam ein autoritäres Regime auch noch aufkommt, wo ein Wanderzirkus mit einem großen Wal auftaucht als Attraktion und einem kleinwüchsigen Herzog. Und das ist wirklich eine verrückte Handlung im buchstäblichen Sinne. Und ich finde aber, dass diese Filmästhetik und auch die unglaublich präzise Arbeit von Marton und seinen Mitstreitern einem diese Geschichte auf eine sinnvolle und sinnliche Weise nahe bringt. Man ist jeden Moment gebannt und gespannt, schaut auf die verschiedenen, ja auch Kippmomente. Wie im Roman ist es noch mehr in dieser Musiktheater, dass die Stimmungen kippen. Da gibt es dann eine Frau Pflaum in dem Stück zum Beispiel, die plötzlich in bedrohliche Situationen bekommt, verfolgt wird. Und das kann man halt durch Close-Ups sehr, sehr gut darstellen. Das ist als eigenes Genre in dieser Kombination, finde ich, total überzeugend.
Sprechen wir noch kurz über die musikalischen Leistungen?
Musikalisch ist das eine Spitzenbesetzung. Es ist irrsinnig erstmal, was man da an Namen hat. Da ist zum Beispiel Sandrine Piot eben als diese Frau Pflaum. Und wir haben Philipp Jaroussky, der diesen Waluschka, diese traumverlorene Postbotenfigur dort interpretiert, die sich auch für Kosmologie sehr, sehr begeistert und da also Weltraummodelle entwickelt. Das ist ein kleiner Eindruck. Jaroussky hier als Waluschka. Die Stimme von ihm ist ein bisschen reifer geworden. Das hört man auch hier, aber es ist extrem gut verkörpert, auch sehr gut gespielt. Dann haben wir als diesen auch leicht verrückten Musikprofessor Matthias Klink und Angele Esther, Tanja Ariane Baumgartner ist die Frau, die fast Ex-Frau von diesem Professor, die das auch ganz, ganz toll macht. Und wir haben eine junge Französin am Pult der Staatskapelle, Marie Jacot. Großartig, finde ich, wie das Ganze dann klingt im Zusammenspiel. War ein großer, großer Publikumserfolg und es ist ein schönes Spielzeitende auch für den scheidenden Intendanten Matthias Schulz, finde ich. Es gibt noch den von mir erwähnten Schweizer Theaterkünstler Tom Lutz, der heute Abend, gerade während wir sprechen und auch in den nächsten Tagen noch sein Stück Bergmeisterharmonien im Apollo-Saal zeigt. Das ist übrigens die kleine Reihe abseits der großen Opern, gab es immer wieder in der Intendanz von Matthias Schulz spannende Projekte. Das hat Xenia Hofmann dort realisiert, im Apollo-Saal, an verschiedenen anderen Orten. Also es kommt am Ende dieser Ära von Matthias Schulz und eben auch seiner Mitarbeiterin Xenia Hofmann kommt nochmal so ein wirklicher Impuls, ein kleiner thematischer Schwerpunkt zu Werkmeister und zu Krasner Hawkei. Und damit finde ich, ist es ein würdiger und guter Abschluss dieser Intendanz auch.
Das war Jörn Florian Fuchs über Die Melancholie des Widerstands, die neue Produktion an der Staatsoper Berlin. Und die nächsten Aufführungen sind am kommenden Donnerstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr. Besten Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Musikpanorama